Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Vologen Paul. Und das ist eine ganz besondere Folge. Wir haben sie, wenn wir die rausgeschickt haben, schon in der letzten gekommen zu einer neuen Folge mit dem Vologen Paul. Und das ist eine ganz besondere Folge. Wir haben sie, wenn wir die rausgeschickt haben, schon in der letzten geteasert, eine Folge mit Toby Antonietti,
dem Paprikanten.
Einer von zweien. Nikita ist gerade verreist. Wir denken mit warmen Herzen an ihn. Wir hoffen sehr, dass es ihm gut geht da draußen in der großen weiten Welt, oder? Wir vermissen ihn schon ein bisschen.
Er hat sich runtergetraut vom Platz.
Ja, genau. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Tobis Praktikum geht nämlich langsam zu Ende. Das ist jetzt wann?
Ja, so in zwei Wochen, ne?
Oh, krass, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Und das ist ja seit Mitte März bist du hier.
Ja, seit Campaufbau.
Also Campaufbau, Ende März war das. Ja. Mit kurzen Pausen, würde ich sagen. Ja. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben gedacht, jeder von uns schreibt unabhängig voneinander vier Fragen, die wir dem anderen nicht vorher zeigen. Und wir beantworten diese Fragen und schauen mal, wohin es uns treibt. Also ich habe natürlich auch mehr Fragen, aber ich hoffe, dass wir uns beschränken auf acht Fragen. Acht ist irgendwie eine gute Zahl, würde ich sagen. Also vorab erstmal ein Dankeschön an dich für die Bereitschaft, überhaupt mitzumachen. Das machen nicht alle. Haben wir bisher nicht mit allen Praktikanten gemacht. Ab und zu mal tauchen sie auf, erzählen tue ich oft von denen. Und ich finde es super, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Und meine Wertschätzung für dein dich hier einlassen und für dich dein hier einweben. Wir haben ja immer wieder auch Anpassungsgespräche und das ist auch nicht einfach, ja, so Kritik anzunehmen, Kritik zu hören. Und ich finde, dass ihr beide im Duo und jeder für sich auch einzeln, das zeichnet für mich auch ein gutes Duo aus, dass die Leute einzeln arbeiten können und gut da präsent sein können und auch zusammen als Team gut funktionieren, dass ihr einfach richtig, richtig großartig wart. Wirklich. Also ich würde vorschlagen, dass du anfangen darfst. Du kannst ja vielleicht ganz kurz ein paar Worte sagen zu dir, wenn du willst, spontan, und dann deine erste Frage stellen, weil ich habe jetzt schon so viel rumgelabert.
Ja. Es war mir eine große Freude, diese drei Monate hier zu verbringen. Und ich freue mich über die Möglichkeit, hier im Podcast als Gast quasi aufzutreten. Dann kann ich mir das irgendwann nochmal anhören und mir denken, ja, es war kein Traum, ich war wirklich da. und das Fragenstellen ist ja eine ganz wertvolle Sache, wenn wir in Naturverbindung gehen wollen. Ja, aber auch in Verbindung mit Menschen, ne? Und einfach generell ist spannend, jetzt auch nochmal außerhalb vom Alltagstrubel da so einen Moment sich zu nehmen. Und eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Paul, ist folgende. Was waren magische, prägende und schicksalshafte Momente in der Geschichte der Wildnisschule Hoher Fleming?
Wie lang soll der Podcast jetzt gehen?
Such dir einen aus.
Ja, ich würde den hauptsächlich den größten einfach nehmen. Also ich sag mal so, die Wildnisschule gab es ja schon vom Tun her einige Jahre, bevor wir uns Wildnisschule genannt haben. Ich habe ja 2003 meine Weiterbildung gemacht, 2004 das erste Camp, gleich im Winter war das, um Neujahr rum. Und dann hat es noch bis 2010 gedauert, bevor wir Wildnisschule Hoher Fleming dieses Label darüber gesetzt haben. Und das war ein Initiationsanstoß von Mara damals, mit der ich in Rez zusammengelebt habe, die hat gesagt, du musst jetzt mal eine Wildnisschule gründen. Und dann haben wir das gemacht, dann waren wir auf diesem Platz und da haben wir echt tolle erste Camps gemacht. Und dann 4 Jahre später gab es eine richtige Also das war eine existenzielle Situation, weil die Waldbesitzerin sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, die möchte uns jetzt gerne besuchen und sie hat gehört, dass wir da ihren Wald nutzen. Und es ist rein rechtlich so, sobald du kommerziell den Wald für irgendwelche Programme nutzt, musst du eine schriftliche Genehmigung des Waldbesitzers einholen, was in Landesforsten meist sehr leicht geht, mit bestimmten Waldbesitzern auch ganz gut. Und mit einigen ist es etwas konfliktreicher. Immer wieder wird das Thema Jagd angerissen in diesen Kontexten. Und da geht es vor allem darum, wenn Waldbesitzer einen Eigenjagdbezirk besitzen. Das heißt, da ist so viel zusammenhängender Wald. Das sind in Brandenburg 150 Hektar, soweit ich informiert bin. Und wenn die zusammengehören und sie einen Jagdschein haben, dürfen sie dort jagen. Das heißt, sie sind aneignungsberechtigt für das Wild. Sie sind, ihnen gehört der Wald. Vielleicht sind ein paar Wege ausgeklammert. Und das ist ein anderes Besitzgefühl, denke ich, oder ein anderes Besitzgefühl. Jedenfalls, um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir hatten halt da einen aufregenden Termin, wo der zuständige einheimische Förster anwesend war, die Waldbesitzerin, eine Frau von und zu, Und ich dachte, ich hole mir auch noch Verstärkung. Ich habe meinen Freund Tim rangeholt, Tim Teger, der hat damals im Nationalpark Müritz gearbeitet und kam in Uniform, damit es schön offiziell aussieht. Also mit Ranger in Uniform. Und wir hatten echt ein gutes Gespräch. Es war ein positiver Austausch. Und 3 Wochen später war der Gerichtsbescheid da, nicht noch einmal in den Wald zu gehen, sonst wird sie uns verklagen. Und ich so, Alter, das kann ja auch die Wahrheit sein. So, und dann habe ich mich, dann gab es halt eine Übergangsphase, wo ich dann mich so in so einer Grauzone bewegen musste, weil die Saison begann gerade. Und dann bin ich gescoutet und habe hier überall nach Plätzen geguckt, wo ich zumindest erstmal ein Übergangsjahr machen kann, damit ich mich wieder frei bewegen kann und vor allem auch die Teilnehmenden sich wohlfühlen. Und dann gab es einen Platz hier, wo, das ist von meinem damaligen Wohnort Reetz, 20 Kilometer entfernt, wo eine der ersten Wildnisschulen in Deutschland gegründet wurde, in Dippmannsdorf. Archilea hieß die. Und da gibt es einen fertigen Wildnisplatz. Den hatte ich eigentlich gedacht, den nehme ich jetzt fürs Jahr. Und geliebäugelt habe ich hier schon mit Grützdorf. Und irgendwas hat er so, das wird kompliziert. Und vor allem war da hinten nichts. Da war nur ein Lupinenfeld. Da war gar nichts. Also es hieß von der Pike auf alles neu installieren und hinstellen. Keine richtigen Lagerräume, weite Wege. Und der Grund, warum ich mich dann doch dafür entschieden habe, war einfach der Fahrtweg. Weil das waren dann sind von hier so 14 Kilometer bis nach Reetz, wo ich damals gewohnt habe. Und das andere wäre fast doppelt so weit gewesen. Das war mehr als 20 Kilometer. Und es war mir einfach zu weit. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach das jetzt. Zelt gekauft. Alte Küchenzelt abgebaut, hier aufgebaut und dann haben wir unsere erste Dankestafel gemacht. Also wenn wir eine kleine homöopathische Dosis unseres Essens nehmen und die in den Wald bringen. Als wir das Camp aufgebaut haben, da waren, weiß ich nicht, Lukas war auf jeden Fall dabei und dann waren Massi und Silvia dabei, 2 Gehörlose. Das entspannteste, ruhigeste. Ach, es ist göttlich, mit Gehörlosen zu arbeiten. Ja, weil man ja trotzdem kommuniziert. Wir haben ja viel kommuniziert mit Händen und Füßen. Und auch weit über den Platz, aber ohne rumzuschreien. Die ganze Zeit war das Vogelkonzert on. Und dann gehen wir in den Wald rein, folgen so einem kleinen Trampelpfad. Und du konntest Babu nicht sehen von da aus, weil da viele Birken davor standen. Und wir kamen da rein. Der Trampelpfad war ganz schmal, wenig ausgetreten, weil der hintere Platz wenig genutzt wurde. Und dann stand diese fette Eiche da. Und wir so, bam, nice, wow, was ist das jetzt, ey? Irgendwie, das fühlt sich ja ziemlich gut an. Und dann haben wir Babu zum ersten Mal beschenkt. Und dann hat es ein Jahr gedauert. Wir haben ja hier echt viele Programme gemacht. Und ich weiß noch, es war eine stürmische Nacht, wo die Espen gerauscht haben wie ein Wasserfall. Und Papa und ich saßen im Zelt. Papa war mit seiner Klasse da, die wir beide 4 Jahre lang begleitet haben. Und da saß eine Mitbewohnerin von Grützdorf, es war eine Gemeinschaft hier vorher, bei uns mit dem Zelt. Und Papa fragt sie so ganz laissez-faire, so, hey, können wir hier nicht einziehen und gibt's hier nicht irgendwie was? So ganz locker. Ich so, Papa, das ist ja ganz schön mit der Tür ins Haus. Also ich habe da nicht im Traum dran gedacht. Ja. Und dann ging die Saison zu Ende und der Winter kam und es war im Januar, muss das gewesen sein, am 3. Januar oder so, gleich am Anfang des Jahres, kriegen wir plötzlich einen Anruf, rief mich ein anderer Mitbewohner an und sagte, bevor wir das Grundstück jetzt hier offiziell ausschreiben, wollt ihr es nicht übernehmen, weil wir finden, dass ihr ganz gut zu diesem Platz passt. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr war super entspannt mit den Leuten. Und das war der Anfang von unserer Zeit in Dutzdorf. Da haben wir ein Jahr mit der Wildnisschule dort verbracht sozusagen. Und schon ein Jahr später hieß es, wir sollen das Ding übernehmen. Und sind dann 2014 mit der Schule hier gewesen. Und 2015 im September, Ende September, kam Anni Luca schon hier unten in unserem Wohnzimmer zur Welt.
Okay, und wenn du jetzt so einen Moment rausgreifen würdest, dann ist es so zum Beispiel diese Zusage von so, hey, ja, warum nicht, ihr passt hier gut dazu. Oder, ne? Also es ist mal so runterkondensieren auf so einen Moment.
Warte, lass mich überlegen, einen Moment, wo es so richtig... Ja, ich glaube nochmal so ein bisschen, also die ersten, das war wie im Traum die ersten Jahre. Also das war... Wir konnten es noch nicht so richtig, das war nicht so richtig greifbar. Wir sind hier rüber geschwebt über den Platz, wie so, das kann nicht wahr sein. Wir haben es auch nicht realisiert so richtig, ja. Das war, und dann hatten wir auch gleichzeitig viel zu tun mit Ausbau und weiß ich was. Und da gab es einen Moment, wo wir, ich glaube, 2016 haben wir das Spitzhaus gebaut. 2016 oder 2017, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist aber egal. Das Spitzhaus war ganz frisch fertiggestellt. Und das Holz war nach, es roch noch lecker nach Kiefer da drin und nicht nach Räucherkammer. Und das Ganze war, es war super hell. Der Sandboden war ganz frisch. Und ich habe ein fettes, geiles Feuer gemacht. Meine drei Kinder haben schon geschlafen. Wir haben da einen schönen Abend verbracht drin. Wir haben die erste Nacht dort im Spitzhaus verbracht. Und dann sind die Kinder schon eingeschlafen und ich saß an diesem Feuer und es spiegelt sich so an diesem Kiefernholz. Und ich sitze so in diesem, wir haben ja das tiefer versenkt in die Erde, ja, sitze so in der Erde drin und das war. Das war erhaben. Da dachte ich, okay, jetzt bist du angekommen hier. Jetzt geht's ab. Und dann, und seitdem wird es immer nur noch besser. Ja, mit jedem Jahr.
Immer deeper.
Ja, definitiv.
Alright.
Ja, krasse Frage, Mann. Und ich habe mich lange nachgedacht. Ich bin einfach rein da in das Ding. Mach mal kurz dein Licht an. Ich will mal.
Ja, ja.
Vielleicht nehme ich den jetzt das erste Mal. Wir sitzen hier so ein bisschen dunkel. Ah ja, genau. Also... Du kamst hier ja an, das hast du, glaube ich, von Anfang an gesagt, schon als du gefragt hast, ob du hier Praktikum machen kannst, was deine Intention ist. Du warst viel unterwegs, hast du gesagt, und hast verschiedene Orte gehabt und generell einfach bewegt, Studium, Masterarbeit, und du würdest gerne mal an einem Ort längere Zeit verbringen und dich auf einen Ort einlassen, mit diesen Themen auch, weil du hast ja die Weiterbildung hier gemacht und da ja irgendwie auch den Namen und den ganzen Sachen gefressen. Und dann gesagt, ich will gerne hierher kommen und dann auch nicht mehr so viel weg sein, mich einlassen auf einen Ort. Ich glaube, so hast du es formuliert. Oder kannst du es anders formulieren noch?
Ja, so kann ich das stehen lassen.
Ja? Weil dann, da muss ich jetzt sagen, das ist dir von außen betrachtet richtig gut gelungen, weil du warst ab und zu mal weg, logisch.
Klar, zwei Nächte weg und einer davon mit dir.
Stimmt, wirklich jetzt? So wenig bloß?
Ja.
Alter. Okay, das hatte ich so krass nicht auf dem Schirm. Also du hast es extrem durchgezogen. So du hast ja diese Erwartungshaltung gehabt. Die Frage ist sozusagen, wenn du jetzt zurückschaust, als es nur eine Idee war und klar war, das wird funktionieren, zu jetzt, was hat sich durch dieses Vorhaben verändert? Oder könntest du sagen, Tobi-Gefühl vorher, Tobi-Gefühl nachher, was hat es für einen Effekt auf dich gehabt? Und dann habe ich noch eine kleine Zusatzfrage dazu.
Okay. Muss ich auch ein bisschen aufpassen, jetzt nicht zu sehr ins Palaver zu kommen.
Wie auch? Habe ich palavert? Egal, leg los, antworte nicht.
Nee, aber du hast bestimmt auch aufgepasst, das meine ich damit.
Ja, okay, danke.
Mal gucken, ob ich es auch so wunderbar hinkriege wie du. Es fühlt sich gut an, das so konsequent umgesetzt zu haben. Es ist einfach ein geiles Gefühl, eine Idee zu haben, die sich in Realität umsetzt. Auch wenn vieles natürlich unvorhersehbar ist, ne? Aber so eine Grundidee, die den Rahmen spannt, und wenn die sich dann verwirklicht, dann zu merken, was sich in diesem Rahmen auch aufbauen kann. bestärkt mich darin, dass so ein intuitives Gefühl von, hey, das wäre jetzt richtig gut, das würde mir richtig gut tun, dass dann da auch was dran ist, weil mir die Zeit hier auf jeden Fall sehr gut und sehr gut getan hat.
Und war das anstrengend, das durchzuziehen?
Es ging. Also es gab zwischendrin schon mal so einen Moment von ja, eingeengt sein, vielleicht auf eine Art und Weise, dass ich es gewohnt bin, normalerweise nach intensiven Erfahrungen, zum Beispiel nach so Wildniswochenenden, war ein Teil von meinem Verarbeitungsprozess auch so dieses wieder von A nach B fahren, wieder nach Hause fahren, im Zug sitzen, aus dem Fenster gucken, kurzer Reality-Check, so durch irgendwelche Bahnhöfe gondeln und so und alles klar, wieder jetzt so, dann war ein Integrieren in dem danach. Und jetzt ist so dieses Integrieren fühlt sich anders an, weil ich die ganze Zeit hier bin und das so ein Kontinuum ist.
Ja.
Und das macht auf der einen Seite viel mehr Raum auf, einfach da in so einer Schwingung noch weiter drin zu bleiben. Und auf einer anderen Seite bauen sich Sachen dann auch noch krasser auf. Und so diese Frage von, okay, wie integriere ich das in mein selbstgeführtes Leben außerhalb vom Praktikum, die ist sozusagen größer, ne? Oder die ist, da baut sich halt was auf. Bin ich aber neugierig und gespannt drauf. Und die Frage war, was macht das mit mir?
Ja, genau. Was hat es mit dir gemacht, wenn du jetzt, das ist jetzt schön beschrieben, schön umrissen, so die Zeit und auch wie es angefühlt hat, ein Vorhaben zu haben und dann zu sehen, okay, ich habe es jetzt gemacht, es fühlt sich gut an, das eingehalten hat zu haben für mich und es war nicht ultra schwer, ne? Es war jetzt nicht eine riesen Herausforderung, wo du jetzt irgendwas durchboxen musstest. So, und was hat das jetzt für einen Effekt gehabt auf dein System? Es ist natürlich, du bist ja mittendrin, das ist natürlich schwierig. Es wird nochmal eine andere Antwort geben, wenn du jetzt, in 3-4 Monaten nochmal wiederkommst oder so.
Ja.
Aber zu dem Status quo, zu dem Zeitpunkt jetzt sozusagen, wie würdest du das beantworten?
Es fällt mir jetzt leichter, mich durchlässig zu machen für die Reize um mich drumherum.
Kannst du das beschreiben, was du damit meinst?
Zum Beispiel etwas wahrzunehmen an Veränderungen, wie dass der Alarm Babu herum lauter wird. Ich würde nicht sagen, dass ich das jedes Mal mitkriege, auf keinen Fall. Aber es gibt immer mehr Momente, wo das schon passiert, dass etwas, wo ich gerade nicht akut meinen Fokus drauf habe, meine Aufmerksamkeit erregt, weil Kapazitäten frei werden, Reize zuzulassen und ich vorher öfter mit so Scheuklappen unterwegs war, um mein System nicht zu überhitzen. Weil so viel mehr verschiedene Reize von verschiedenen Kontexten und verschiedenen Orten und verschiedenen Stressoren um mich herum wirbeln, dass ich eher in so einen Modus gehen muss von, okay, ich muss aufpassen, da jetzt nicht vom Kurs abzukommen sozusagen. Und hier kann ich mich anders treiben lassen in dem, was mich umgibt.
Hast du gerade Stressoren gesagt? Das ist ein episches Wort, Alter. Wirklich jetzt, hast du?
Ja, ich versuche es
dir. Ist cool, ist super.
Präzise mich auszudrücken.
Nee, nicht sehr gut. Okay, und die Anschlussfrage daran wäre, also wie würdest du beschreiben, ich beschäftige mich ja viel mit dieser Frage, an einem Ort zu bleiben und einen Ort wirklich kennenzulernen, auch über Jahre, ja, und Beziehungen mit einer Fläche aufzubauen, die jetzt größer ist als nur Grützdorf, ja, das geht hier schon in den Fleming rein. Jetzt hast du ja hier 3 Monate verbracht oder sowas ungefähr, ne? Warst ja viel auch grundsätzlich auf dem Grundstück, weil es hier auch sehr abwechslungsreich ist und viel zu entdecken. Was würdest du sagen, ist der Wert da drin, an einem Ort zu bleiben? Oder hältst du das für einen Wert? Oder sagst du, ich brauche einfach mehr Vielfalt und mehr Rumreisen? Oder ich kann das jetzt anders nachvollziehen? Ich weiß nicht genau. Weißt du, ich meine, so von der Frage her?
Auf jeden Fall. Es ist ein großer Wert. Es hat jetzt nicht den Effekt in mir gehabt von, oh, das war jetzt das wahrhafte Leben. Ich will jetzt gar nicht mehr auf Achse sein und suche mir so schnell wie möglich einen Ort, wo ich bleiben kann. An dem Punkt bin ich noch nicht. Es hat auch jetzt wieder eine Neugier aufgelöst auf eine Phase, wo ich nicht so krass so am Stück quasi nicht einen Platz verlasse. Aber es hat auf jeden Fall eine Sehnsucht erfüllt nach, so einer Gelassenheit, die sich in mir einstellt, dass ich zum Beispiel, ja, so das, was du sagtest, so, ne, dass wenn man anfängt, sich über einen Spatzen, der chillt, aufzuregen, oder hier vielleicht ist gerade eher die Schwalben, das ist vielleicht ein ähnlicher Sound, dann heißt das, dass das System einfach zu krass gestresst gerade ist.
Ja.
Und ich merke, dass es mir hilft, nicht in so einem Modus zu sein, dass ich mich gestresst oder angespannt fühle, lange an einem Ort zu bleiben und im Endeffekt kannst du kurz nochmal zu den essentiellen Teil von der Frage gerade...
Naja, was ist der Wert, sich auf einen Platz einzulassen? Das ist ja sozusagen wie Beziehung.
Ja.
Und du hast jetzt hier eine Freundschaft angefangen mit verschiedenen Plätzen, mit verschiedenen Wesen und so. Da gehen meine anderen Fragen nachher hin. Aber so konntest du den Mehrwert sehen als dieses Rumjumpen, weil wir auch in der Weiterbildung sprechen, wie viel von diesem Sitzplatz baut Beziehung mit einem Platz auf. Also immer wieder die Beschränkung, Begrenzung in Zeiten des Klimawandels geht es darum, entdeckt doch die Wunder vor eurer Haustür, anstatt jetzt irgendwie nach Bali zu fliegen oder hast dich gesehen.
Voll.
So, diese Sache. Und wenn ja, was, wie würdest du den beschreiben? Also kannst du das in Worte fassen, was das für dich ist?
Also was passiert ist, dass ich Veränderungen mehr mitkriege und es sind nicht so Zeitsprünge, so nach dem Motto, oh krass, wie ist denn hier auf einmal, keine Ahnung, der Holunder geblüht oder so, sondern ich habe gesehen, so langsam öffnen sich da die Blüten da schon ein bisschen mehr, und das so als kontinuierlichen Prozess mitzukriegen, das macht empathischer, da fühlt man so ein bisschen, da fühle ich eher mit dieser Pflanze oder diesem Tier und beobachte halt eine Entwicklung, die mit der ich eher in Resonanz gehen kann.
Das ist schön, ja. Und das ist ja eigentlich ziemlich leicht umsetzbar, egal wo ich gerade wohne. Da, wo ich gerade Resident bin, kann ich mich eigentlich öffnen, meine Wahrnehmung öffnen, den anderen Wesen vor meiner Haustür, wie zum Beispiel den Molunderbusch, und dem meine Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmung schenken und genau das Gleiche machen. Ne?
Ja.
An jedem Ort, wo ich bin. Das ist schön, ja, das kann ich verstehen, dass dadurch Beziehung überhaupt erst richtig stattfinden kann. Ja. Also das geht natürlich auch über Distanz. Ja, es wird realer, genau, weil du so kleine Veränderungen mitkriegst, so feine Nuancen, und gleichzeitig kriegst du ja immer weniger mit, weil du merkst, wie viel gerade gleichzeitig passiert. Aber das kann man irgendwie ganz gut integrieren, finde ich, und sich eher dann auf die Sachen stürzen mit der Wahrnehmung, die einem im Orbit sind. Ja, und das wird der, mit Jahr wird es mehr. Also es wächst immer wieder. Ne? Das ist sehr schön. Ja, danke für die Antwort. Finde ich super. Da ist was angekommen.
Schön. Bin ich jetzt wieder dran?
Ja.
Das war jetzt eine Frage oder das waren zwei?
Das war eine Frage. Eine Frage mit einer Unterfrage.
Okay.
Ich muss gleich mal auf meinen Zettel gucken.
Wenn du als Vogel wiedergeboren würdest, welcher wäre das?
wenn ich ein Vöglein wäre. Also, von den Skills her. Du musst es unterscheiden nach was will ich denn eigentlich als Vogel? Also den Opti-Vogel wäre natürlich die Amsel, ist klar. Weil das ist ein super Allrounder, die ist super smart, super clever, die ist sozial, die ist laut, die ist sichtbar, die ist anpassungsfähig und irgendwie kommt die mit Veränderung super geil klar. Und sie hat Flügel, die kann weit wegfliegen. Ich meine, die Weibchen fliegen bis nach Frankreich und so. Also es würde eigentlich schon reichen, bei der Amsel zu bleiben. Allerdings muss man sagen, wenn es nach Skills geht, gibt es eigentlich einen Vogel, den ich sehr bewundere. The Dipper, American Dipper, gibt es in Amiland, ich glaube, weiß gar nicht, wie heißt der auf Englisch. Auf Deutsch heißt die Wasseramsel. Das ist so ein kleiner, plumper, klumpiger Vogel, der hinter einem Wasserfall brütet, also wirklich immer an diesem Wasser dran ist, und der kann tauchen, schwimmen unter Wasser, der kann fliegen, laufen und wundernice knicksen. Sieht sehr süß aus und einfach epische Fähigkeiten zusammengebündelt in einer Vogelart. Wenn ich ein Jungvogel wäre, also die Jungvogelbrutzeit, das hast du von mir schon gehört, oder?
Was für
welcher Jungvogel wäre ich? In welchem Nest würde ich gerne aufwachsen?
Ja, nicht in einem Buchfinknest.
Nein, weil viel zu eng. Leicht, bei uns in der Kieferkrone. Ach, ein bequemes, großes, geräumiges Grasnest außerhalb von der Krone. Das heißt, in einer hohen Kiefer, die brüten ja sehr, sehr weit oben. Bei der kleinsten Windbewegung wirst du so hin und her gewogen. Also Pirolnest wäre definitiv die erste Wahl. Und wenn ich dann noch überlege von so der Krassheit, also wer ist so der Krasseste eigentlich von allen? Wer hat so den meisten Eindruck? Das ist auf jeden Fall der Habicht. Also ich habe neulich morgen einen Habicht gesehen, der kam so ganz still da durchgezogen. Ich würde gar nicht sagen, dass ich einen Habicht wirklich kenne, weil der ist ja so still und der Sperber ist auch schon gewandt, aber der ist so ein kleiner Kamikaze-Typ. Also der ist wirklich so ein Rowdy. Der Habicht, der hat noch so was absolut Edles. Das ist der Hammer, ja. Von der reinen Optik, von außen her, wäre ich ein Rotkehlchen. Das ist wohl der hübscheste Vogel auf der ganzen Welt. Also was gibt's Knuffigeres? Charakter jetzt mal rausgelassen. Nur die Optik. So ein schöner Vogel auf so vielen Abbildungen hast du Rotkehlchen und so weiter. Wenn man dann das Rotkehlchen besser kennt, weiß man, das ist Spitzname. Totkehlchen. Es ist ein kleiner Aggressor. Und vom Gesang her, das ist schwierig. Also ich finde ja den Buchfink vom Gesang her, also im Augenblick ist es Buchfink, würde ich sagen, weil ich ja auch ganz oft Sachen wiederhole und sie doch anders sage. Und der Buchfink, keine Strophe gleicht der anderen und doch ist es sehr, sehr ähnlich. Also irgendwie. Und außerdem ist der Buchfink so ein Vogel, der so vielen Leuten durch die Wahrnehmung rutscht, obwohl er einer der häufigsten gleich nach Amsel ist und wunderschön ist. Ich meine, du hast ja gerade eine enge Beziehung mit einem Buchfink, ein Männchen, muss man mal sagen, in der Küche.
Ja.
Der scheint dich ja wirklich abgöttisch zu lieben. Keine Skrupel, wenn du da stehst, das liegt dann
bald. Da ist immer genug Krummel fallen.
Ja, genau. Ja, da gibt es eine enge Bindung durchfressen. Also ich würde sagen, so würde ich es erstmal stehen lassen. Da könnte man noch weitermachen mit Federn und Farben und so weiter. Aber Skills, Jungtier, Optik, Krassheit oder Mysterium und wenn es nur einer wäre, dann, das war die Amsel.
Ah, ja.
Und als letztes der Gesang, der Buchfink.
Okay, Anschlussfrage. Wenn du entweder als Mensch oder als Amsel wiedergeboren würdest, was würdest du nehmen?
Auf jeden Fall als Mensch, weil ich bin meine Art und bleib meine Art. Also ich finde unsere, die Amsel ist anpassungsfähig und die ist flexibel. Aber im Vergleich zu Homo sapiens sapiens ist das ein Witz. Die ist so stark gebunden an äußere Einflüsse und an innerartige Konkurrenzen und abhängig von der Landschaft, die wir ihr ja zum Großteil auch bieten. Also, nee, ich bin und bleibe Mensch und wenn ich als irgendwann wiedergeboren werde, kann ich mich ja sowieso nicht dran erinnern. Also, ist wurscht.
Was willst du machen?
Was willst du machen, wa? Ist so. Super.
Ja.
Oder will ich gerne gleich zurückspielen. Aber ich bleibe schön bei meinem Skript, sonst zerfasern wir uns. Also, pass auf, du musst kurz die Situation wieder erklären. Du kennst ja den Platz hier und eins unserer intensivsten Formate, würde ich sagen, sind diese drei Weiterbildungen und du kennst die wildnispädagogische Weiterbildung am genauesten, bei der es ja auch stärker um Gruppenprozesse geht. Mhm. Und damit um Gefühle, ja, mit Interaktion mit Menschen und mit Interaktion mit Naturphänomenen, Lebewesen, die uns umgeben. Das kennst du gut aus der Teilnehmersicht, du hast es eben schon beschrieben. Dann fährst du nach Hause, dann kannst du gut integrieren. Wenn du dann die Bahnreise noch hast, dann sacken Sachen, dann kommst du wieder. Und jetzt hast du ja die So nochmal immer wieder auch, bist du in der Teilnehmerrolle reingerutscht, wenn du Übungen mitgemacht hast oder auch in die Mentorrolle, wenn du Sachen begleitet hast. Und jetzt aus deiner Sicht 3 Monate hier gewesen zu sein, was würdest du sagen, ist auf die Inhalte bezogen, die wir vermitteln? Das ist ja in allen Seminaren, zieht sich ja so ein roter Faden durch. Ja, es geht immer wieder um Naturverbundenheit und um an einem Platz sein und diesem Platz hier und so weiter. Was würdest du sagen, hat sich verändert? Oder was war neu für dich? Hat sich anders angefühlt? Gab es da irgendwie eine Einsicht, eine Erkenntnis oder irgendwie sowas? Also es geht grundsätzlich um den Unterschied Teilnehmerrolle und deine neue Rolle jetzt, die du eingenommen hast, bezogen auf die Inhalte und Werte, die wir vermitteln.
Okay, also ist nicht, was in diesen 2 Jahren seitdem sich bei mir verändert hat, sondern wie es sich jetzt anders anfühlt, nochmal dabei
zu sein. Nee, was ich jetzt nicht meine, ist jetzt, okay, ich musste vorher den Platz vorbereiten und die Küche sauber machen und die Klo sauber machen, sondern so von deiner Perspektive her auf die Sache. Mhm. Ja, auf unsere Themen einfach.
Ja. Mir wird gerade nochmal bewusster, das ist cool, weil es ein Stück weit, ich habe auch zu viele Fragen selber und das springt jetzt eine Frage an, die ich aufgeschrieben habe, aber die ich nicht stellen werde, weil es zu viele sonst würden.
Ja.
Und zwar, was mir gerade mehr auffällt, ist, wie sehr durch das gemeinsame Naturerleben und dem auch Raum zu geben, sich darüber auszutauschen, was das mit dir macht, auch die Gemeinschaft fördert, die zwischenmenschliche Gemeinschaft.
Hm.
Weil da ja ganz tiefe Sachen uns auch durch angestoßen werden. Oft hängt es mit Kindheitserinnerungen zusammen oder auch ein Bewusstsein darüber, eine Trauer vielleicht auch verknüpft, dass das so wenig Raum die letzten Jahrzehnte dann hatte bei den Leuten. Zu merken, wie einfach es auch sein kann, wenn die Zeit dafür da ist und der Raum, was dann wiederum aber in den meisten Realitäten von den Leuten doch nicht so einfach ist. Ja, zu erkennen, wie sehr das diesen Gruppenprozess fördert, dass diese gemeinsamen tiefen Erfahrungen gemacht werden, die für viele auch gewisse Assoziationen haben. Das kann aus einer gewissen Außenperspektive, kann ich das gerade noch bewusster wahrnehmen, was vorher ich ja auch emotional und so mitbekommen habe und dann, ja.
Mhm. Weil du selber mit drin stecktest sozusagen, ja, in diesen Gemeinschaftsprozessen. Oder Verbindungsprozessen.
Ja, und vielleicht auch mehr damit beschäftigt war, dann meine Rolle in der Gruppe zu finden.
Ja, ja.
Und jetzt ist meine Rolle klar.
Ja, stimmt. Ja, klar, definiere schon einfach an.
Und ich weiß auch ganz gut, was, also weiß schon, was so passiert. Und es ist, ja.
Hast du ein Beispiel, ein konkretes, ohne den direkten Namen zu nennen oder jetzt die Situation so zu beschreiben, dass man sie wiedererkennt? Du kannst ja auch meinetwegen auch Situationen mischen, aber dass es so greifbarer wird, was dieser Effekt ist. Oder Beispiel, wie dieser Effekt entstehen kann. Um das verständlich zu machen, darf ich mal kurz probieren?
Ja.
Ich habe eine Idee, weil ich habe das, also ob ich das richtig verstanden habe, ich habe das Gefühl, wenn wir den ganzen Tag tracken gehen und da rausfahren, irgendwo hinfahren, ich meine, nehmen wir an, wir waren jetzt ziemlich häufig in Röben, in unserer Tongrube, wo du auch einige Mal dabei warst.
Ja.
Das ist ja ein super intensives Tierspurenerlebnis, mhm, wo es gleichzeitig, du bist ja voll gefüllt mit Tiergeschichten, wenn du da rauskommst. Und es geht ja am Abend, also es gibt eine körperliche Erschöpfung und Ermüdung und auch eine geistige Schlappheit und so, weil man sich ja scharf konzentriert. Und gleichzeitig geht es eigentlich um nichts anderes mehr als um diese Tiere, die wir an dem Tag, also von denen wir eigentlich nur die Abdrücke gesehen haben.
Ja.
So, und da spielt dann plötzlich ein Hintergrund der einzelnen Person, Geschichte, Alter, Geschlechtsidentität, sozialer Hintergrund, Bildungshintergrund, plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, weil alle über das gleiche Thema referieren, wir uns immer nur über kryptische Zeichen beschäftigen, also unterhalten, die vielleicht eventuell etwas bedeuten, wir da unser Wissen zusammenpacken und dadurch entsteht so ein Zusammenrücken. Wäre das ein Beispiel?
das ist ein Beispiel. Gleichzeitig empfinde ich es eben bei der bildungspädagogischen Weiterbildung so, dass da nochmal mehr Raum dafür da ist, dass diese Erlebnisse so einen gemeinschaftsstiftenden Moment bekommen, weil mehr Raum dafür hergeben wird, was macht das mit dir?
Ne? Ja, für diese Frage, ne?
Für diese Frage. Ja. Und dann einfach Leute sich ein Stück weit transparent machen, ne? Und da in sich Einblicke geben und gleichzeitig man halt auch Überschneidungen hat. Vielleicht war es der kindliche Neugiermoment, der einen die Sorgen des Alltags oder sowas mal vergessen hat lassen, bei Person A nicht der gleiche wie bei Person B, aber beide hatten irgendwie einen und dann ist es verbindend und berührend zu sehen, dass Person B diesen Moment auch hatte, nur in einem anderen Moment.
Ja, okay, gecheckt. Ja, obwohl das noch kommt beim Tracken, ne? Also wir haben jetzt 2 Wochenenden erst und da ist sehr viel Input, weil du erstmal so Handwerkszeug brauchst, um erstmal an einer Spur zu stehen und nicht zu fragen, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Weißt du so, um da erstmal einzusteigen. Und da wollen wir immer mehr hin. Ja? Das kommt jetzt in den nächsten 3 Wochen. Dann stellen wir immer die gleiche Frage. Was bedeutet Spurenlesen für dich in deinem Leben? Also das heißt, dass sich die Antwort, die Frage bleibt gleich und die Antworten verändern sich. Es geht immer so eine Zwiebelschicht tiefer. Aber grundsätzlich hast du recht. Wir machen das bei der Witnesspädagogik von Anfang an. Weil, weißt du warum? Hast du eine Ahnung, warum wir das da, das machen wir ja bewusst, ne? Warum wir das da machen oder vielleicht warum wir es woanders nicht machen?
Vielleicht, weil ihr davon ausgeht, dass die Tracking-Leute schon so sehr mit dem Thema einen Halt haben, dass es da nicht so wichtig ist, von vornherein so sehr diese Gruppenbildungsprozesse in den Mittelpunkt zu stellen?
Ja, es hat schon mit dem Thema zu tun. Also, dass das Thema eigentlich am Anfang für die meisten Leute so fremd ist, weil das so viel umfasst. Weil du sozusagen, wenn du jetzt eine Rehspur siehst, brauchst du Rehverhaltenswissen. Du musst das auch einordnen können. Viele Leute wissen gar nicht, sind das jetzt Hirsche oder sind das keine Hirsche? Und was unterscheidet sie dann von Rothirschen? Außer dem Verhalten, es ist eine andere Art von Hirschen, sind Altwelthirsche, Neuwelthirsche und so weiter. Das ist das eine. Dann die Eigenschaften in der speziellen Landschaft, in dem jeweiligen Jahreszyklus. Und dann noch, wie unterschiedlich die Trittziegel aussehen können, plus die ganzen Substratverhältnisse und Witterungseinflüsse und so weiter. Das ganze Ding macht es so komplex, dass du erstmal, bevor du wirklich sehen kannst, Zeit brauchst, wo du viel auf den Boden guckst, wo du viel auch Hintergrundwissen dir aneignest, um dann wirklich einen Doppelabdruck von einem Rehzweifel zu erkennen und dann zu sehen, ah, es geht langsam, alles easy, es geht ein bisschen nach links und rechts, hier hat es gefressen. Schon komme ich diesem Tier ganz anders nahe, als wenn ich diese Fragen einfach nicht klar beantworten kann. Da wollen wir die Leute eigentlich relativ schnell hinhaben. Und das braucht viel Übung, viel Routine, viel Wiederholung, die wir halt in der Weiterbildung mit Wildnispädagogik nicht so viel Zeit für dieses komplexere Thema nehmen. Ja, deswegen ist beim Tracken ein bisschen weniger. Bei den Vögeln ist es ähnlich nur akustisch mit dem Hören. Es braucht erstmal viel Zeit und viele Buchfinken, bevor ich den wirklich verinnerlicht habe. Und bei der Weiterbildung Wildnispädagogik liegt halt der Fokus auf den, auf dem Aspekt, dass wir ja als Tierart nur so erfolgreich sein konnten, weil wir miteinander kooperiert haben. Über Unterschiede hinweg. Und das da liegt der Fokus eher darauf, dass für Naturverbundenheit es ganz, ganz wichtig ist, seine Storys auch irgendwo teilen zu können und die Storys von anderen zu hören. Und dass das zusammen, also ein Großteil der Tiefe der Naturverbundenheit ausmacht. So, das würde ich sagen. Ja, aber ich finde beide Formate, also beide Wege irgendwie. Hören mich auf jeden Fall an. Ich finde die Abwechslung natürlich noch schönsten. Bei dem anderen geht es auf jeden Fall mehr in Richtung Tiere, das hast du recht. Und bei dem anderen geht es mehr in Richtung Mensch.
Ja.
Mit dem da draußen, klar, um da gemeinsam so einen Verbindungsweg auch zu gehen. Ja, das ist eine gemeinsamere Reise. Beim Spurenlesen ist es sehr unterschiedlich, die Reise, weil jeder mit einer anderen Intention kommt oder beim anderen Wissens.
Genau, das ist eher so das auch. Thema, so der gemeinsame Aufhänger.
Ja,
halt, ne?
Genau. Ja.
Und bei der WP vielleicht eher der schon der Prozess durch diese Themenfelder.
Richtig, ja. Ja, ich würde gerne doppelt so viel Zeit haben,
ja,
und dann genau die gleichen Räume. Also ich kann nicht genug hören von den Geschichten, auch wenn sich Sachen wiederholen im Erleben, drückt es jeder ja völlig anders aus und es löst auch was anderes aus in den Menschen. Also der eine bleibt auf einer Sachebene, der andere verknüpft es mit einer Kindheitsgeschichte und wird super emotional. Bei einer anderen Person geht plötzlich eine Erkenntnis auf, bei der anderen geht eine Mauer runter. Ich checke jetzt gar nichts mehr. Also, weißt du, so, also die Unterschiedlichkeit ist auf jeden Fall gegeben, obwohl manchmal die Erlebnisse gleich sind. Jetzt nehmen wir mal eine Rehbegegnung. Ich habe eine Rehbegegnung, kann ja so unterschiedliche Sachen auslösen. Deswegen kann es eigentlich nicht langweilig werden.
Ja, ich meine, Menschenbegegnungen können auch sehr viele unterschiedliche Sachen
auslösen. Auf jeden Fall. Du stehst vor zwei Leuten, erzählst genau das Gleiche und die eine Person versteht einfach das komplette Gegenteil. Das muss ich übrigens, Gegenteil würde ich sagen, das muss ich jetzt nochmal allen, die jetzt unseren Podcast hören, nochmal wirklich, du weißt, hast es von mir schon ein paar Mal gehört und dich nervt wahrscheinlich auch, aber das ist wirklich eine super Fähigkeit von Tony Antonietti, das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich erzähle dir einmal einen Ablauf, zeig dir das noch mit meiner Art. Ich drifte ja auch oft ab und dann wird es doch mehr als gedacht. Und du kannst den Kern 1:1 wiedergeben. Was noch nicht immer heißt, dass es dann genauso umgesetzt wird, also verstanden. Aber die Wiedergabe von Informationen, das ist eine richtige, ich weiß nicht, ob dir diese Fähigkeit bewusst war. Wusstest du das vorher, dass du da gut drin bist?
Ich dachte, dass es manchmal sehr gut funktioniert, aber bei Weitem nicht immer in jeder Tagesform so abrufbar ist.
Nein, es ist auch nicht, geht auch nicht um immer und dauerhaft, aber mir ist es extrem aufgefallen, okay, weil ich lasse mir oft Sachen wiederholen von anderen Leuten, wo es, weißt du, um ganz klare Arbeitseinweisungen oder Schritte geht, erst machst du das, dann machst du das und so weiter. Und das ging bei dir erstaunlich schnell. Du wärst ein super Botschafter beim Peacemaking.
Ja, danke für das Feedback.
Das war auch eine gute Antwort von dir. Du darfst weiterrücken.
Okay. Wie ist es? Wir sind jetzt bei der Hälfte und quatschen schon eine ganze Weile.
Wie viel haben wir denn? Fragen? Wir haben jetzt einen.
Ja, wir beschränken es auf drei Fragen. Auf drei Fragen, ne? Ja. Denke ich auch. Nicht den Bogen überspannen hier.
Oder wir machen so ein Blitzfrage-Ding. Mach mal die Frage.
Ich hau jetzt einfach mal hier diese Frage raus. Die ist, finde ich, auch cool. Ist Naturverbindung mit technologischem Zeitgeist vereinbar?
Auf jeden Fall. Du, zack, da ist ein krasses Insekt, dann hältst du Ops Identify rein und dann sagt er bei der rotflügeligen Ötlandschrecke, blauflügelige Ötlandschrecke. Er ist total daneben. Oder er sagt bei der Steinhummel, sieht aus wie eine Steinhummel, aber irgendwie anders, sagt er Steinhummel, aber es war die Kuckucksteinhummel. Also das bedeutet, in vielen Momenten ist es absolut genial, Technik zu benutzen. Und guck dir wissenschaftliche Forschung an, was da für Quantensprünge passiert sind in den letzten 10 Jahren. Das ist unglaublich, finde ich, durch die Rechnungsleistung von Computern, durch Mini-Besenderungen von Drosselrohrsängern. Der Drosselrohrsänger überquert die Sahara. Normale Durchschnittsflughöhe beim Drosselrohrsänger, die meisten Segelflüge fliegen nachts, 3000 Meter. Aber wenn er über die Sahara fliegt, steigt er mal aufs Doppelte an und fliegt über 6000 Meter über die Sahara rüber. Und das haben die mehrmals festgestellt. Keiner weiß genau warum. Es gibt eventuelle Vermutungen. Aber solche Fragen überhaupt sich zu stellen, ist nur möglich durch diese Technik.
Mhm.
Also ich bin felsenfest davon überzeugt, obwohl es uns natürlich für neue Herausforderungen stellt. Also sie dann auch mal wieder wegzulassen, sich loszulösen davon. Ich merke das mit Wärmebildkamera. Ich bin früher viel mehr nachts ohne irgendwelche Hilfsmittel draußen gewesen und habe Pauline letztes Jahr bewundert, die hat nicht einmal eine Taschenlampe benutzt. Egal ob Neumond, ob im November oder im März. Die ist immer barfuß und ohne Taschenlampe gelaufen. Alter, sag mal. Und ich bin, wann war das, wo wir auf dem Wald kurz waren? Vorgestern.
Gestern.
Was, gestern?
Ich meine schon.
Ja, okay. Dann da haben wir uns ja getrennt, ne? Und dann bin ich ja da hoch und ich hatte nichts bei. Keine Wärmebild, keine Taschenlampe und bin dann oben an der Kante lang und da diesen Grat lang. Das ging super, aber langsam. Super langsam.
Vorgestern ist recht, egal.
Ja, ist egal. Aber die Geschwindigkeit verändert sich einfach. Und natürlich, ich sehe ich höre vielleicht mein Tier, ich höre es irgendwo rascheln oder ich spüre irgendeine Anwesenheit, aber ich mache die Wärmekamera an. Und sobald das Licht ausgeht, das große da oben, eigentlich die Sonne untergegangen ist, ist es dunkel, bam, sind die ganzen Tiere auf dem Feld. Das ist manchmal wirklich faszinierend und gibt nochmal ganz andere Einsichten. Also ja, ich bin voll ein Technik-Fan und habe oft Momente, wo es mich auch total überfordert, mir einfach zu viel ist und mich total nervt. Guck mal, wie doll ich meine Kameras gerade benutze. Richtig gutes wissenschaftliches Monitoring der Tierarten hier vor Ort. Mhm. Die liegen in der Kiste, keiner benutzt sie, weil diese Batterien müssen aufgeladen werden. Hopp, fertig.
Ja,
okay,
danke für die Antwort.
Mal kurz das Light. Guck mal, bei dir ist die nächste. Die ist hier unten, ja. Ah ja. Also pass auf. Wir sprechen ja oft über bedeutungsvolle Beziehungen mit Arten, mit Lebewesen. Ja, und das kann aus der Flora sein, es kann aus der Fauna sein. Es ist ja, ich sag mal, viele haben ja so eine Pflanzenaffinität. Bei uns in der Schule liegt der Schwerpunkt mehr auf Vögeln und auf Spurenlesen, aber gleichzeitig, wir haben jetzt wenig mit über Pflanzen gesprochen, also ich kann auf jeden Fall super gut damit was anfangen. Ich finde das genauso tolle, faszinierende Wesen. In Insekten sich reinzufühlen ist herausfordernder als in Säugetiere sich reinzufühlen und so. Deswegen würde ich die Frage mal beschränken auf Säugetiere und Vögel. Also eine bedeutungsvolle Begegnung, davon sprechen wir oft in dem Prozess, sich mit Natur zu verbinden oder Verbundenheit in sein Leben zu integrieren. Fällt dir eine bedeutungsvolle Begegnung ein oder gibt es eine Art, die sich durchzieht aus den von den Vierbeinigen oder von den Geflügelten, wo du sagst, ah, da habe ich so einen Ansatz gespürt, wie das sein kann, eine Freundschaft oder eine, sei es auch einseitige Liebe zu entwickeln. Gibt es sowas bei dir?
Es gibt nicht die eine Verbindung, wo ich sage, ja, die fasst das alles in sich zusammen und sticht da ganz klar heraus. Es gibt aber mehrere, wo ein Funken in die Richtung spürbar war für mich.
Sag mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist der bereits angesprochene Buchfink in der Küche.
Also was ist da passiert mit dir in die Buchfink? Das musst du natürlich jetzt erzählen.
Naja, es war schon mal so, ganz am Anfang der Saison, als nach dem Campaufbau, wo hier irgendwie, keine Ahnung, 60 Leute waren, ne, und viel gerödelt wurde, und ich zum Campaufbau hier ankam und danach zum ersten Mal alleine war, da war mein guter Freund Rafa auch noch hier, liebe Grüße durch übrigens ausrichten,
ja, danke.
Und hat die erste Nacht hier auch noch verbracht und dann standen wir morgens in der Küche, das erste Mal den Zinken, gut ausgeschlafen, so menschenleer erlebt überhaupt. Und dann kam eben, dann kamen zwei Buchfinken an. Und
ach, da schon?
Da schon, aber die sind nicht in die Küche geflogen, während wir da waren.
Ja.
Aber die sind schon so auf 5 Meter haben sie sich schon rangetraut.
Krass.
Ja. Und
was jetzt muss man dazu sagen, in städtischen Kontexten ist es anscheinend keine Besonderheit, weil da so viele Menschen unterwegs sind. Und das trifft ja auf unseren Platz auch zu. Aber im ländlichen Raum außerhalb vom Platz ist es schon special. Da würde sich jetzt ein Buchfink nicht so schnell so rantrauen. Es kann dadurch sein, dass hier die konditioniert sind darauf, dass es natürlich Futter gibt und da viele Menschen sind. Aber trotzdem, mir war nicht klar, dass es da schon losging mit dem Buchfinken. Ja. Mhm. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Naja, und dann war das eben so eine Phase so, dass die schon ziemlich präsent waren und vielleicht ist es Einbildung, aber ich hatte das Gefühl, dass die nach den Seminaren besonders präsent waren, so nach dem Motto, jetzt waren wir hier 3 Tage, haben wir uns irgendwie rausgehalten, da muss doch jetzt was Spannendes zu finden sein in der Zwischenzeit.
Nehme ich auch so, war es keine Einbildung, glaube ich.
Okay, cool. Ja. Und das ist halt auch super schön, diese Momente dann mitzukriegen. Und das, um nochmal kurz den Bogen zu spannen, hilft mir auch bei der Integration von den Erfahrungen, ne? Ja. Also hier einfach zu sein. Aber wie auch immer. Und dann war eine Phase, wo sie gar nicht mehr so präsent waren, dass würde zeitlich auch hinhauen, wo halt das langsam losging mit Eierlegen und so und da einfach viel auf, weiß auch nicht, also kann ich mir nicht so ganz erklären, warum das dann da weniger wurde, aber Fakt ist, dass es jetzt so seit ein paar Wochen echt immer krasser wird. Also jetzt heute war es so, Ich konnte kaum den Boden der Küche betreten, ohne auf den Spur zu treten. So, es war wirklich alles voll. Warte mal, dreimal so viel wie gestern. Vielleicht lag es daran, dass ich ein bisschen mit dem Quinoa was verschüttet habe.
Das habe ich nicht gehört.
Hast du nicht gehört?
Nee.
Ja, wir brauchen einen Abgießsieb. Egal. Und dass es wirklich so ist, dass er sich generell sehr an Menschen gewöhnt und mittlerweile auch da ist, wenn mehrere Leute in der Küche sind.
Mhm.
Deswegen ist es nicht wirklich in dem Sinne, dass ich sagen kann, oh, der hat sich voll an mich gewöhnt und wir kennen uns voll. Ich habe mir das zwischendrin so gewünscht und oh, der kommt so nah mittlerweile dran und dann stehen wir da halt zu fünft in der Küche und er macht trotzdem darum, ne? Also die sind einfach gerade krass nahbar.
Ja, aber es ist ja, der fängt zu dir. Das ist ja sekundär. Das ist ja mal eine tolle Vorstellung und so weiter. Ja, dass dann die Tiere da über den Schoß kriechen und so weiter oder auf den Kopf landen, wenn ich ein Vogel bin. Aber was passiert bei dir zu ihm? Das ist ja die spannende Frage. Für mich jetzt zumindest. In dir geht ja garantiert nicht das Gleiche ab, genau, wie in den anderen Vieren, die da stehen.
Ja, bei mir ist es so eine kleine Freude, dass er kommt, so ein direktes Schalten in so einen Modus, nicht so aufregend, so, oh, da ist er, ich muss hingucken, sondern direkt so einen, hey, schön, er ist wieder da, ich werde langsam an den Bewegungen, habe ihn so peripher in der Wahrnehmung, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Puls irgendwie hochgeht, weil es so voll außergewöhnlich ist. Also ich, meine Präsenz ist dafür da und gleichzeitig ist schon so eine Normalität damit drin.
Ja.
Und ich fange halt an, mich zu fragen, bist du wirklich der gleiche wie der, der auch schon gestern und vorgestern da war? Und prägt mir halt sehr spezifische Merkmale ein, die über, okay, das ist ein Buchfink, hinausgehen. Zum Beispiel, dass am Flügel dieser eine weiße Streifen an der einen Stelle ein bisschen ausgefranst ist und darunter noch ein weißer Punkt ist, wo ich jetzt noch nicht sicher bin, ob das nicht bei anderen Buchfinken auch so ist, aber wo ich vorher halt nicht so genau hingeschaut habe.
Und jetzt vom Gefühl her würdest du sagen, es ist der gleiche oder sind es unterschiedliche Individuen?
Ich glaube, es gibt zwei, die sich sehr nah rantrauen.
Ach echt, ja?
Ist so mein Gefühl.
Ja. Ich meine, könnte sein. Warum sollen nicht mehrere ein Abkommen haben? Ey, wir nutzen die gleiche Nahrungsressource. Komm, lass chillen hier, ja? Also es sind so territoriale Überschneidungen, die gibt es auch draußen bei den Revierbildungen, wo bei den Überschneidungen Futterquellen sind, wo es sowas wie so ein Frieden gibt. Komm, wir müssen beide diese Wasserstelle jetzt zum Beispiel nutzen oder so. Da wird dann auch nicht gesungen, da wird nicht gerufen, da verhält man sich still. Keine inhaltliche Aggression. Man geht da rein, vielleicht sogar in abwechselnden Rhythmen, um sich möglichst aus dem Weg zu gehen. Weil die kommen nicht gleichzeitig, ne?
Nee.
Es kommt immer nur einer, ja. Also interessant, das mal rauszukriegen. Und Weibchen, kommen die auch oder nur das Männchen?
Weibchen war eine Weile auch da und jetzt aber seit einer Woche oder so nicht mehr.
Ja, wäre spannend zu wissen, warum
also das so ist. Zum Beispiel, als ich die Spur da abgedeckt habe, das waren Weibchen.
Ah ja, okay. Weil ich habe sie auch schon drin gesehen und ihn auch schon drin gesehen. Aber das ist witzig, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, du und der Buchfink. Weil das Bild, wenn du da stehst und der Buchfink kommt da reingeschossen, du siehst ihn ja fast gar nicht. Wenn du nicht weißt, dass da ein Vogel jetzt gleich reingeflogen kommt, das kann einem locker so durch die Lappen gehen, finde ich.
Ja, also was heute zum Beispiel cool war, es war jetzt oft so die Tage, dass ich ihn dann im Augenwinkel angeschaut habe und wenn ich mich hingedreht habe, ist er halt weggeflogen und da bleibt doch noch eine Hoffnung von, er kennt mich als Tobi, der Praktikant, der ist cool. Heute war es wirklich so, ich habe meinen Blick frontal auf ihn drauf gerichtet, einen halben Meter von mir entfernt. Der schaut mich an, nimmt den Kopf ein bisschen schräg, pickt rum, schaut mich wieder an, schäbt. Ja.
Ach geil.
Also, oder,
ja, das ist eindeutig Kontaktaufnahme. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der den Unterschied bemerkt, ob du da drin bist oder ob jemand anders da drin ist. Hundertprozentig. Die Frage ist, ob er unterschiedlich reagiert.
Ja.
Und wenn du das mit der Körperbewegung, also du kannst einfach mal ausprobieren, in den nächsten zwei Wochen dir ein bisschen von dem verschütteten Quinoa auf die Hand zu legen und einfach ganz still dich dahin zu hocken. Ich würde mich auf den Boden legen oder setzen, ganz klein machen, irgendwo so in die Ecke drängen und lass ihn dann da unten auf dem Boden rumhopsen. Oder, weißt du, fliegt kurz weg, dann legst du dich auf den Boden, wartest, bis er kommt und guckst ihn nicht direkt an, guckst eher so weg, guckst aus dem Augenwinkel und legst deine Hand dahin. Und hast da sein Lieblingsessen. Also muss man gucken, worauf er am meisten steht. Ne? Ist witzig, weil es gibt Es war vor Jahren ein Nico, der schöne Zimmerer, hier, der hat den Bienenwagen oben ausgebaut und der hatte so eine Beziehung mit so einem Rotschwanzweibchen, was dann am Ende in seinem Pulloverkragen geschlafen hat, oben drin. Ja, richtig sweet.
Wow.
Ja, und Pauline hatte eine Kohlmeise, weiß ich, immer drin. Also ist bei jedem auch nicht die gleiche Vogelart. Das ist, dass man sagt, die sucht, diese Art sucht die Nähe zum Menschen.
Weißt du was, Paul? Ich habe damals oder ich weiß nicht, ob das zu viel Spoiler ist, aber ich habe damals ein Buchfink auf dem Zettel stehen gehabt. Ich sage jetzt nicht, in welchem Kontext, aber als die WP losging.
Deswegen verstehen wir uns so gut. Ich hatte auf meinem allerersten Zettel ein Buchfink. Das war das Logo von meinen allerersten Wilde Zeiten Camps, bevor es Wildnisstudio hieß.
Geil.
Buchfink. Und wer ist mein Vogel des Jahres?
Buchfink.
Buchfink. Ey, es ist die Buchfink-Ära. Ist das der aber Burner. Und hast du ein Säugetier noch?
Ja, gut, dann wird's wohl Ricky sein, wa?
Ricky, unser Zinkenreh.
Ja.
Ja. Ja, die ist auch, ich hab dich ja, hab ich dir ja erzählt, ne? Ich hab dich einmal abends mit der Wärmebildkamera gesehen, wie du zum Bienenwagen gegangen bist und das Reh 5 Meter von dir entfernt stand.
Ja.
Und die pennt ja da auch da oben.
Ja.
Und so. Ja.
Ja, die ist, glaube ich, viel um mich rum.
Ja. Ja, ihr teilt den gleichen Lebensraum.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Ich könnte eigentlich stundenlang so über Beziehungen zu Tieren reden und das kann man ruhig aus der Perspektive machen, erstmal einseitig. Wie geht's mir mit diesem Tier? Wie nähere ich mich dem Tier? Weil was in dem Tier abgeht, das kann man eher nur ahnen. Oder vielleicht brauchst du mehrere Jahre mit einer Art, bevor man dann wirklich so zutreffende Aussagen machen kann. Mhm. Was ich meine, weil die ja schon immer wieder kommt ja die Erkenntnis, oh, so fühlt sich's für die an. Ah, das bedeutet für sie Gefahr, weißt du, jetzt so die, das verändert sich auch immer wieder. Löst der Sperber jetzt einen größeren Luftalarm bei Buchfinken aus oder der Habicht, weil der Habicht ist ein größerer Jäger, aber der jagt halt nicht so viel kleinere Vögel, mhm, wie der Sperber ist spezialisiert auf genau diese sperlingsgroßen Singvögel. Große Frage, ich habe noch nie den Unterschied so deutlich gehört. Ich kann nicht in den Buchfink reingucken. Ich kann einfach nur diese Frage weiter bewegen, weißt du, so diese Beziehungsfrage würde ich am Anfang immer so einseitig betrachten, wie bei mir und dem Wiederhopf. Da ist die Liebe ja eindeutig, offensichtlich nur in eine Richtung. Der will von mir gar nichts wissen. Der guckt mich noch nicht mal mit seinem stinkenden Arsch an und ich vergötter diesen Vogel und wünsche ihm mir so sehnlichst herbei seit 17 Jahren. Also das ist schon wirklich eine Trauergeschichte. Kannst du den Podcast hier mal anhören, ganz am Anfang, weil der eine Love Story, so heißt der.
Jetzt macht es doch fast noch schmachtiger, oder? Wenn
voll im Roxy
sieht. So eiskalt ignoriert wird.
Ja. Okay, kommen wir zur letzten Frage, oder?
Hast du doch noch
eine? Oder hast du noch eine? Das waren 3?
Ah, nee, genau, ich habe meine 3 gestellt. Hast du? Ach, du hast auch noch eine, oder was?
Ich hab auch 3 gestellt. Ah, ja. Nee, wir haben jetzt. Komm, wir machen jetzt kurz noch Blitzfragen als Abschluss.
Na gut.
Also, bam, bam, bam. Ich muss auf mein Zettel gucken, oder? Und du darfst nicht länger als, weißt du, so 2 Sätze.
Okay. Ach so.
Okay. Also ganz kurz. Ja. Soll ich anfangen?
Ja.
4 Säugetiere, die du hier besser kennengelernt hast. Oder zum ersten Mal kennengelernt hast.
Reh. Waschbär. Feldhase und Fuchs.
Keine Mäuse. Nee, hast du nicht gesagt. Nee, du musst darauf antworten. Ja, okay, super.
Alright. Ist Wildnispädagogik politisch?
Hochpolitisch. Ein Vogel, den du gerne kennengelernt hättest, der hier war, der hier präsent war, den du hier gehört, gesehen oder von dem du gehört hast, den du gerne besser kennengelernt hättest, aber nicht hast.
Tatsächlich die Kohlmeise.
Ja.
Die war schon da, klar,
ja,
aber nicht so sehr, wie ich gedacht hätte, für mich persönlich.
Gerade jetzt in der letzten Zeit, ne? Die echt heimlich, ja.
Was war der lustigste, schockierendste und abenteuerlichste Naturmoment des bisherigen Jahres? Oder sonst sagen wir der lustigste, wenn du dir eins aussuchen musst.
Der lustigste war, oh Gott, was war das denn nochmal? Das war mit Greg irgendwie, wir haben über irgendwas uns so totgelacht. Was war das? Ich muss überlegen. Oh Gott.
Hast du die Geschichte erzählt haben?
Nee. Ja. Was war das mal? Ach genau, er hat eine Geschichte erzählt, die ich bestimmt tausendmal gehört habe. Und ich wusste, welche Situation kommt. Ich habe sie übersetzt an dem Abend, oder?
Ja.
Ja, der hat sie mal auf Englisch wieder erzählt. Manchmal erzählt er sie auf Deutsch. Und ich hab mir fast in die Hosen gepisst. Also das war übel. Ich konnte gar nicht gut übersetzen, weil die Art, wie er das erzählt, ich habe das so bildhaft vor Augen. Ja, es geht um eine heimliche Dachsbegegnung. Er wollte einen Menschen erschrecken, springt aus dem Busch und da steht ein Dachs vor ihm, und den sie eigentlich beobachten wollten, aber schon aufgegeben hatten. Und da hat er den Dachs erschrocken. Der Dachs rennt vor ihm panisch weg und erschreckt dann seinen Freund, der einen Kilometer weiter sitzt. Der kommt hechelnd an ihm vorbei und er erschreckt sich total. Was ist mit Greg los? Da kommt der Dachs angehechelt und erschreckt ihn zu Tode. Und ich habe mich einfach so geschmissen. Das war episch. Ich bin dran. Die größte Herausforderung.
Die größte Herausforderung für mich war die Dichte an intensiven sozialen Begegnungen, die immer wieder resettet werden.
Neue Gruppe. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei mir gewachsen über Lernen ganz, ganz viele Jahre. Das hätte ich niemals ausgehalten von 0 auf 100. Das wird das Fassungsvolumen größer über die Jahre.
Alright, die letzte Frage, die ich hier noch stehen habe, ist, was kann ich bei der wildnispädagogischen Weiterbildung lernen, das ich durch BNE nicht erreiche?
Keine Ahnung. Ich bin dran. ist mir zu kompliziert, die Frage. Ja. Ich kann mal eine Sache dazu sagen. Ich mag das Wort Wildnispädagogik genau aus diesem Grund nicht, weil wir dann anfangen, so zwei verschiedene Felder aufzumachen und dann so die gleiche Intention, das BNE ist ein sehr, sehr kopfiges, ausgedachtes Konzept, aber mit fundierter Basis. Das hat ja einen Grund, ja, und da stecken, glaube ich, auch Menschen dahinter, die da ihren Hirnschmalz reingegeben haben und auch jetzt, die heute aktiv da beteiligt sind, die viel Praxiserfahrung haben. Und das brauchst. Und das ist bei der Wildnispädagogik genau gleich. Und letztendlich geht es doch um die gleichen Themen. Es geht ja um Beziehung, also gestörtes Verhältnis zwischen Mensch, Landschaft und seinen anderen Bewohnern. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, sozusagen stabile Zukunften auch für die Zukunft aufzubauen, dass es nicht man sich gerade von Generation zu Generation hangelt, so wie es gerade anfühlt. Und es geht um jeder braucht seinen Platz, jeder braucht sein Territorium. Da geht es dabei, bei BNE nennt man das dann Güterverteilung und Gerechtigkeit. Bei uns nennt man das irgendwie verwurzeln an einem Platz und gleichzeitig gucken, wo sind die Grenzen von den anderen. Und deswegen, dieser Begriff Wildnispädagogik, den gibt es wirklich nur in Deutschland. Und ich würde den nicht so als was Besonderes sehen. In Amiland, da wo es herkommt, diese Begrifflichkeiten auf jeden Fall, weil wo es herkommt, das ist ja uralt. Und das ist in jeder Landschaft, auf jedem Kontinent anders und in jeden Zeiten anders gewesen. Es ist im ständigen Wandel. Da heißt es Nature Connection. Und dieses Naturverbindung ist ein Übersetzungsfehler, glaube ich, weil es gibt es im Duden nicht. Ist aber okay, eine neue Wortschöpfung zu machen. Naturverbundenheit. Noch schöner, wenn wir jetzt schon sind bei diesem Thema, weil alle beschäftigen sich letztendlich damit auf unterschiedliche Art und Weise. Auch Waldpädagogik, Erlebnispädagogik, Naturpädagogik, Umweltbildung an sich das ganze Thema, Naturschutz an sich das ganze Thema. Das sind ja riesen Spektren. Das ist ein Zustand, den ich anmachen muss. Bewusst anmachen muss. Und auch wieder ausgeht. Also es ist eigentlich in meinen Augen nicht richtig, das als Substantiv zu benutzen, wenn ich über meine eigene Erfahrung spreche, sondern immer als Verb. Als einen Zustand, den ich aktiviere. Ich kann den schneller aktivieren und ich kann den auf bestimmte Aspekte irgendwie länger anhaben oder so. Aber wenn ich das nicht aktiv tue, geht es aus. Vielleicht verändert sich das auch noch, ja, die Wahrnehmung darin, aber das ist ja genau das, was wir bei den Alarmen besprochen haben. Ich muss den aktiv anmachen, um das zu hören. Und in dem Augenblick bin ich sofort connected mit dem Land. Ich muss mir aktiv Fragen stellen an der Spur. Und in dem Augenblick bin ich absolut sofort verbunden mit dem Tier. Ob ich will oder nicht, passiert dann einfach. Und ob den anderen Pädagogikbereichen das klar ist oder den anderen Bildungsbereichen das klar ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich weiß ja trotzdem, was passiert bei den Leuten. Und das ist ja das geile Gefühl. Das ist ja das, warum wir uns dann alle wieder so wohlfühlen, zu Hause fühlen, warum es diese Sehnsucht gibt, die, glaube ich, in jedem Menschen in der Tiefe noch buddelt, existiert. Deswegen kann ich darauf keine kurze Antwort geben, sorry.
Ja, ist fein.
Okay, ja. Dann meine letzte Frage an dich, das ist das letzte Wort, ist, was wirst du mitnehmen? Und ich meine jetzt nicht so als so eine Fähigkeit oder so ein Skill, sondern also an welchem Thema willst du dranbleiben? Hast du ein Thema, wo du richtig Bock hast, jetzt so ein Deep Dive zu machen?
Ich würde es. Das ist auch in zwei Sätzen, Alter.
Die Pause war geil. Richtig Qualm kommt raus aus dem Kopf. Super.
Oh. Okay, wenn ich es in zwei Sätzen beantworten muss, dann will ich mich tiefergehend mit Vogelsprache und Spurenlesen beschäftigen. Das macht beides mega Bock. Das sind beides Portale zu generell feineren Wahrnehmungen. Jo.
Cool. Ja, ich finde das, ich meine, wir könnten jetzt noch einen Fokus hier legen auf das Handwerkliche, das habe ich früher mehr gemacht. Ich würde so gern mehr in dieses Geschichten-Storytelling reingehen. Da gibt es auf jeden Fall viel Ideen in meinem Kopf, wo ich das teilen könnte. Oder diese ganze Scout-Geschichte, weißt du, dieses Unsichtbar oder unterwegs zu sein, im Unterwegsmodus zu sein, ohne großartig Spuren zu hinterlassen, ungesehen, also eher so wie die Tiere sich zu bewegen, aber als Art Homo sapiens. Aber die Zeit ist nicht da und dann hast du ja noch Business und Kinder, weiß ich was alles. Und deswegen sind die beiden Themen bei mir geworden, ja. Aber das, ich habe deswegen diese beiden Themen gewählt oder bin so reingerutscht, weil ich finde, dass das die leichtesten Zugänge sind, Naturverbundenheit alltäglich zu praktizieren.
Mhm.
Weißt du, weil es mich ständig umgibt. Ich sehe ständig irgendwo Spurenzeichen. Ich höre immer oder sehe immer irgendwo einen Vogel. Und ich sage das immer ganz vielen Leuten, die jetzt super breit aufgestellt sind. Wenn du ein Thema dann vertiefen und zumindest, man muss ja nicht so tief, so nerdig dann so abgehen, ja, wie ich. Also das ist ja überhaupt nicht der Anspruch. Sondern der Anspruch ist, sich dieser Thema, also seine 10 Vogelarten zu kennen, mit denen Beziehungen aufzubauen, also seine 10 Säugetiere zu haben, mit denen ich Beziehungen aufbaue, die ich an vielen Orten treffen werde und deren Spurenzeichen, allein das dauert ja schon ewig, weil die Menschen, die ich mentore, also mit denen ich unterwegs bin, die ich begleite, die ja wiederkommen mit immer den gleichen Geschichten von den gleichen Freunden da draußen. Und wenn ich das wiedererkenne, sind das einfach wunderbare Verbündete, um in meinen Mentees Naturverbundenheitsgefühle zu entstehen zu lassen und Räume aufzumachen, die leicht zugänglich sind. Das finde ich einfach diesen knackigen Effekt. Und das, du hättest diesen Podcast nicht schöner beenden können als mit diesem Satz, das geht runter wie Butter, ich fühle mich gehört, verstanden und meine Existenzberechtigung ist wieder um 25 Punkte gestiegen. Danke.
Ja.
Komm, erzähl noch als Abschluss deinen Lieblingswitz, den du hier gehört hast in der Zeit, wo du hier warst, und dann verabschieden wir uns.
Boah. Nee.
Weil meine Witze also platt sind oder was? Ja, wahrscheinlich.
Ja, witzige Sachen dabei, aber ich bin nicht so der Mensch, der so gut Witze so abspulen und wiedergeben kann. Ich liebe Situationskomik und liebe es, andere Menschen zum Sachen zu bringen, aber ich bin einfach nicht so der Witzerzähler und es wird sich jetzt irgendwie holprig anfühlen für mich.
Na, dann sag doch die lustigste Szene, die du mit mir erlebt hast. Du darfst mich durch den Kakao ziehen, kein Problem.
Okay.
Da fällt dir sofort was ein. Das ist sofort was im Petto.
Er ist noch nicht lange her. Da waren wir vorgestern waren wir mit der Nachtkamera unterwegs, der Infrarotkamera. Ich habe mich schon mega gefreut, dass ich endlich mal schaffe, dich da mitzukriegen, wenn du gerade mit der unterwegs bist, weil es ja oft auch spontane Momente sind, ja, wenn es sich ergibt und so weiter. Schleich zu dir hin, Es war so eine ganz ernste Stimmung, es war gar nicht viele Worte gegangen. Oh, hey Tobi, schön, dass du da bist. Einfach so voll im Fokus, dran angeknüpft, weiter gescoutet, alles voll ernst und so. Und mir war so der Wunsch, hey,
voll ernst.
Ich will jetzt schon gerne mal ein Tier durch die Infrarotkamera sehen. Eigentlich war die Idee, die Waschbären zu sehen oder später dann Kauz zu sehen. Wir haben kein Tier gesehen, nichts, nur warme Steine. Und irgendwann war es da, das erste Tier, ein total faszinierendes, tolles, facettenreiches Säugetier, der Feldhase. Und als ich ihn dann hatte.
Jetzt weiß ich, worauf du ihn auswählst.
Als ich ihn dann hatte. Im Bild von der Infrarotkamera und seine formvollendete Gestalt bewundern konnte, kam lauterer Knatterer von der Seite von Paul. Und dem Hasenbutz zu heikel, der hat sich davon gemacht.
Hat er einen Haken geschlagen und ist weggerannt denn? Ja, oder ist er einfach geradeaus?
Nicht voll Speed, aber ja. Er ist dann weggehoppelt. Vorher hat er da gesessen und sich geputzt und in dem Moment war es okay.
Siehst du, sowas würde man nicht sehen ohne Technik, verstehst du? Diese Situationskomik wäre jetzt verloren gegangen. Darf ich auch noch meine, du weißt welche Szene?
Nee, hau raus.
Na, wo wir an den Teichen waren halt. Fuchs.
Ach so, ja, komm, hau raus. Ja. Ja.
Also es war einfach, das ist mal auf Situationskomik as it's best. Wir waren ja nach so einem Format, was wir da hatten, waren wir doch uns jetzt ein bisschen so richtig nature-intensiv gönnen. Wir haben kaum gequatscht. Wir sind da durch ein super krasses Vogelschutzgebiet da gescoutet. Und dann kamen wir nicht weiter. Wir wollten eigentlich raus, weil vor uns ein Fuchs saß. Und der Fuchs hat sich dann hingesetzt. Ich glaube, es war eine Fee, aber ist ja egal. Jedenfalls saß sie da am Rand und wir dachten, okay, jetzt sind wir ewig gewartet, haben alles Mögliche ausprobiert. Und wir hatten vorher schon Fischotter-Trails gesehen, die von einem Teich zum anderen führten. Und dann schleiche ich mich auf allen Vieren, gehe so in den Katzengang auf allen Vieren und schleiche so hinterher. Und du hast irgendwas gesagt, ach, schleichen wir uns jetzt an, oder was? Okay, und dann schleichst du hinterher, ich höre schon beim ersten Schritt deine blöde Plastikregenjacke. Oh mein Gott, das klingt wie Gras im Wind, passt schon. Und dann sind wir irgendwie so auf 15 Meter ran. Du hattest inzwischen den Fischotter gesehen, der hinter dem Fuchs den Weg gequert hat. Ne? Das war davor schon.
Davor, als du pinkeln warst, habe ich den gesehen. Ja,
ich habe den nicht gesehen, genau. Du hast den dann rüberflitzen sehen, das muss auch ein epischer Moment gewesen sein. Mhm. Und dann sind wir echt nah dran und ich richte mich auf und ich sitze da ganz kurz und dachte, ich gebe jetzt einfach der Fuchs dann noch ganz kurz ein paar Minuten. Und dann geht's weiter ran, ja. Und in dem Moment sagst du, was hast du denn gesagt? Ich weiß gar nicht mehr.
Ob wir jetzt dran vorbeischleichen wollen.
Ja, schleichen wir jetzt dran vorbei. Und ich wollte mich gerade wieder runterbeugen und weiter. Der Fuchs dreht sich um, guckt zu uns. Und im gestreckten Galopp, flitzt davon. Ach du Scheiße, da kommt Zweibeiner auf vier Beinen, ätzend. Und rennt weg. Und ich so, geil gespoilert. Wir haben echt schön gefeiert in dem Augenblick. Und irgendwie hat die Situation auch sehr entspannt. Da konnten wir endlich da rausgehen. Ja. So,
ja. Ich hätte nur eine Viertelstunde da rumgehört.
Oh Gott, ja, göttliches Nie. Also in diesem Sinne. Ich hoffe, dass wenn du hier weggehst, dass du immer wieder kommst. Du bist auf jeden Fall hier immer willkommen und die Tore sind offen. Du weißt, welche Räume abgeschlossen sind und welche nicht. Also, wenn ich nicht da bin, holst du den Schlafsack und legst dich irgendwo hin und dann sehen wir uns am nächsten Morgen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen nach einer Pause, nach dieser Praktikantinnenpause, ja. Wie es dann ist. Weil dann ist es nämlich Vergangenheit. Jetzt bist du noch voll drin. Danke für deine Zeit jetzt eben.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Super. Und was sagen wir zum Schluss? Wanze Remos. Egal was kommt, mein Freund, wir werden siegen. Wir machen Stopp.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.